Ja, in der Tat. Abschluss der Predigtreihe zum Heiligen Geist. Ich war damit eingestiegen, mal zu versuchen, den Überblick zu machen. Ohne den Heiligen Geist haben wir keine Chance, überhaupt zum Glauben zu kommen. Es ist der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Der Heilige Geist als Lehrer. In die Wahrheit auch über uns, in die Wahrheit über Gott. Es ist der Heilige Geist, der uns in seine Wachstumsschule nimmt, die Frucht des Geistes wachsen lässt. Das war diese Charakterveränderung, dass wir dem Wesen Gottes ähnlicher werden. Es ist der Geist, der uns Gaben gibt. Natürliche Gaben, übernatürliche Gaben, ganz egal. Und die spannende Frage, kann ich meine Gaben benennen und setze ich sie ein? Es ist der Heilige Geist, der uns täglich neu herausfordert. Bist du bereit, Jesus zu folgen? Bist du bereit, dich für ihn einzusetzen? Und heute tatsächlich nochmal eine Abschlusspredigt, die mich sehr, sehr freut, weil es ja einer meiner absoluten Lieblingsaspekte vom Heiligen Geist ist. Deswegen als Schluss geht es heute um die Person des Heiligen Geistes. Und da kommt etwas mit ins Spiel, was im Deutschen völlig korrekt ist. Im Deutschen ist es der Heilige Geist. Aber die Jünger haben Jesus natürlich so nicht gehört, weil Jesus hat kein Deutsch geredet. Jesus hat mit ihnen Hebräisch oder Aramäisch geredet. Und das Spannende ist, im Hebräischen oder Aramäischen ist es die heilige Ruach. Im Hebräischen und Aramäischen ist Ruach weiblich. Das ist spannend. Und wir werden das entdecken, warum das so spannend ist. Es ist eigentlich gar nicht der Geist, sondern die Ruach. Deswegen, wenn Jesus vom Gott erzählt hat, hat er erzählt von der Vater und von die Ruach. Ja, Moment, in Gott ist irgendwie beides. Und letztlich ist es ja die große Einladung, Gott immer mehr kennenlernen, diesen Gott immer mehr verstehen, immer mehr Seiten von diesem Gott entdecken. Und hier ist eine Seite, die leider in der Übersetzung schon relativ früh bei uns verloren gegangen ist. Ach genau, wir haben ja Persisch Sprechende hier. Was heißt Geist in Persisch?
Ruch.
Ruch. Und ist das feminin oder maskulin? Also, neutral, okay. Also, aber Ruch klingt an wie Ruach, also hat irgendeine Verbindung zum Hebräischen, aber es ist wie dann im Griechischen. Im Griechischen ist es das Geist, im Lateinischen wurde es der Geist und in der Sprachtradition stehen wir. Ich lese euch jetzt einfach mal etliche Verse vor und wo immer da der Geist steht, setze ich jetzt die Ruach ein. Also Ruach einfach als Fremdwort und einfach mal, dass ihr so hört, wie die Jünger Jesus gehört haben. Da hat Jesus zum Beispiel verheißen, Matthäus 10, denn nicht ihr seid die Redenden, sondern die Ruach eures Vaters, die in euch redet. Johannes der Täufer hat über Jesus vorhergesagt, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit heiliger Ruach taufen. Über Johannes den Täufer selber heißt es, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit heiliger Ruach erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, kehren. Und er wird vor ihm hergehen in der Ruach und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Nach der Geburt von Jesus heißt es, und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und die heilige Ruach war auf ihm. Und ihm war von der heiligen Ruach eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen sollte, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch die Ruach in den Tempel. Jesus selbst sagt von sich bei seinem ersten Auftreten, die Ruach des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Vor seinem Abschied erklärt Jesus, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Die Ruach der Wahrheit, die die Welt nicht empfangen kann, weil sie sie nicht sieht, noch sie kennt. Ihr kennt sie, denn sie bleibt bei euch und sie wird in euch sein. Und dann später, nach seiner Auferstehung. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt heilige Ruach. Und ich vermute, dass diese Art, den Text vorzulesen, für den einen oder anderen von euch etwas irritierend war. Also die meisten haben es so noch nicht gehört, aber das war die Art und Weise, wie die ersten Jünger Jesus gehört haben. Für sie war es selbstverständlich, dass Jesus von dem Vater und der Ruach gesprochen hat. Im Gespräch mit messianischen Geschwistern, zumindest mit den messianischen Geschwistern, die aus dem hebräischen Sprachraum kommen. Ja, natürlich ist die Ruach weiblich. Ja, wie auch sonst. Das ist doch logisch, oder? Und ich finde es spannend, weil wir ganz häufig ein unbewusstes Gottesbild haben, was letztlich männlich ist. Der Vater, der Sohn, der Geist. Da machen wir uns häufig keine großen Gedanken drüber, aber so die unbewusste Vorstellung, Gott ist männlich. Ist natürlich Unsinn, weil in Gott ist beides. Komme ich gleich auch nochmal von der Schöpfung her drauf. Und es ist natürlich leichter, wenn ich wie im Hebräischen habe, der Vater und die Ruach, dann ist quasi automatisch klar, ja, in Gott ist irgendwie beides. Wir haben in der Jahreslosung 2016 hieß es, Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und das ist so spannend, weil der Frieda, also wenn deine Frau mal ausfällt, dann wirst du dir vermutlich Mühe geben, eure Kinder wie die Mutter zu trösten. So, der Frieda versucht dann so ein bisschen Mama zu spielen.
Ich glaube nicht ganz.
Ja, du wirst es nicht schaffen, aber du wirst es versuchen. Also, egal, wenn die Mutter stirbt, dann versucht der Vater natürlich, die Mutter zu ersetzen. Aber der Vater kann die Mutter nicht ersetzen. Also, das geht einfach nicht. Gott kann einen trösten, wie einen seine Mutter tröstet, weil er das selber ist. Weil in ihm nicht nur der Vater ist, sondern genauso die weibliche Seite. Also, Gott spielt nicht ein bisschen Mutter und versucht wie. Sondern Gott kann einen trösten, wie einen seine Mutter tröstet, weil er das genauso ist. Der Verheißung für den Messias aus Jesaja 11 heißt es: Auf ihm wird ruhen die Ruach des Herrn, die Ruach der Weisheit und des Verstandes, die Ruach des Rates und der Stärke, die Ruach der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist auch wieder so ein Vers, der ist im Deutschen so anders als im Hebräischen, weil im Hebräischen ist der ganz weiblich. Die Ruach ist weiblich und alle Beschreibungen der Ruach sind weiblich. Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Ehrfurcht. Also der Messias kommt in geballter weiblicher Power. Das ist spannend. Also da kommen Seiten zusammen, die wir viel zu häufig trennen. Jetzt werden diejenigen unter euch, die Hebräisch sprechen, sagen, Helge, das war jetzt noch nicht so ganz genau, das stimmt, weil im Hebräischen gibt es keinen Artikel. Also im Hebräischen erkennt man das Geschlecht des Wortes erst am Verb oder am Adjektiv. Also meinetwegen, was haben wir denn? Baum, er steht oder sie steht. Oder er wächst oder sie wächst. Aber wenn ich das Wort Baum allein habe, dann weiß ich noch nicht, ist das jetzt männlich oder weiblich, sondern quasi im Verb. Das ist dann ein Wort, nicht zwei. Im Verb steht dann, er wächst oder sie wächst. Dann weiß ich, okay, Baum ist weiblich oder männlich. Deswegen mache ich jetzt noch drei Beispiele, wo ich das mal quasi ganz korrekt übersetze. So heißt es über den Propheten Ezechiel. Und Ruach, sie hob mich empor und sie führte mich weg. Oder bei der Geistausgießung auf die 70 Ältesten während der Wüstenwanderung heißt es. Und Ruach, sie ruhte auf ihnen. Oder die letzte Stelle, die kennt ihr alle. Der zweite Vers der Bibel. Und Ruach Elohim, sie schwebte oder sie brütete über dem Wasser. Und ich finde das spannend, weil das ein Aspekt ist, wenn wir sagen, wie stellen wir uns Gott vor? Und das, was wir über Gott denken, prägt natürlich auch unsere Beziehung zu ihm. Also nicht umsonst war seit Ende der 80er Jahre so das Thema Gott als Vater entdecken in ganz vielen Gemeinden ganz wichtig. Also gerade für Menschen, die an der Stelle eine Wunde haben und sagen, ich hatte keinen guten Vater. Und dann zu entdecken, doch Gott ist mein Vater und neu zu entdecken, was bedeutet es, dass er wirklich mein Vater ist, dass er wirklich da auch Sehnsüchte erfüllt oder stillt, die mein Vater mir nicht gestillt hat. Also eine Heilung an der Stelle, indem ich eine Seite von Gott entdecke. Und dann gibt es Leute, auch unter euch, die werden sagen, ja, Gott Vater, klar, logisch, kein Problem, wunderbar. Es wird andere unter euch geben, die sagen, oh Gott als Vater, Und immer dann, wenn ich merke, da ist etwas schwer in mir, dann lohnt sich, diese Seite Gottes zu entdecken, weil dann habe ich Wachstumspotenzial. Ihr könnt euch einfach mal beobachten, wie redet ihr Gott im Gebet gerne an? Und dann gibt es die, die immer sagen, Jesus. Ich habe einen im Gebet für das nordische Modell in Deutschland, der betet immer, Jesus, Herr, Jesus. Manchmal auch, Herr, Jesus, Herr, Herr. Also das variiert, aber immer Herr, Jesus. Es gibt andere, die beten lieber zum Schöpfer. Es gibt andere, die beten lieber zum Vater. Es gibt andere, die, und so weiter. Das ist auch nicht weiter schwierig. Wir kriegen immer den ganzen Gott. Also wer immer an einem Zipfel von dem dreieinigen Gott zieht, er kriegt den ganzen Gott. Also kein Problem. Aber wenn ich merke, da ist eine Seite in diesem Gott, zu der ich noch keinen solchen Zugang habe, dann lohnt sich, sie zu entdecken. Wenn ich merke, ich bete immer gern zum Freund Jesus, aber der Vater ist so ein bisschen, dann lohnt sich's mal, sich damit zu beschäftigen und diese Seite von Gott zu entdecken. Wenn ich zum Freund Jesus bete und nie zum gerechten Richter, oh, dann lohnt sich's vielleicht mal, den gerechten Richter zu entdecken. Zu merken, ja. Oder zum Heiligen und so weiter. Ihr könnt Gott durchgehen. Teil vom Jüngerschaftsprozess ist es, Gott immer näher kennenzulernen. Deswegen heute dieser Aspekt in Gott ist männlich und weiblich. Und ich gehe davon aus, für etliche von euch gibt es da eine Seite, die sich lohnt noch zu entdecken. Und da schaue ich jetzt zurück in die Schöpfungsgeschichte, weil eigentlich ist das, was ich über die Ruach sage, schon in der Schöpfungsgeschichte erklärt. Da heißt es in 1. Mose 1, auch ein Vers, den ihr alle kennt, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Wenn wir hier das Wort Mensch haben, dann steht da im Hebräischen Adam. Und Adam kann Mann heißen und kann Mensch heißen. Das heißt, wenn ich Adam übersetze, dann muss ich immer gucken, ist hier Mann gemeint oder ist hier Mensch gemeint? In dem Fall ist es sehr eindeutig, weil er schuf den Mann, als Mann und Frau schuf er sie, das geht nicht. Deswegen hier ist eindeutig, Gott schuf den Menschen. Und das Spannende ist, es steht im Singular. Nicht Gott schuf die Menschen. Gott schuf den Menschen, Singular. Nach seinem Bild, Singular. Nach dem Bild Gottes, Singular, schuf er ihn, Singular. Das eine Bild Gottes. Jetzt wird das Bild näher erklärt. Als Mann und Frau schuf er sie. Ah, Mann und Frau zusammen sind das eine Bild Gottes. Wir reden gern davon, wir sind alle Bilder Gottes. Kann man machen, aber hier im Text, Mann und Frau zusammen sind das eine Bild Gottes. Das heißt, auch erst, wenn ich Mann und Frau zusammen denke, muss nicht immer heißen, dass ich verheiratet bin, als Witwer. Ja, aber erst dann, wenn Mann und Frau zusammenkommen, bilden wir dieses eine Bild Gottes. Und das heißt, das Urbild, nachdem sie geschaffen wurden von Mann und Frau, ist in Gott. Also der Konstruktionsplan von Mann und Frau, die Idee von Mann und Frau, was auch immer, ist in Gott selber. Das Ganze wird dann Anfang von 1. Mose 5 nochmal wiederholt. Männlich und weiblich schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, Singular. An dem Tag, als sie geschaffen wurden. Also wieder, nicht den Menschen. Weil eigentlich würde man ja vom Deutschen erwarten, männlich und weiblich oder Mann und Frau schuf er sie und er gab ihnen den Namen Menschen. Nein, Mensch. Mann und Frau zusammen sind der Mensch und bilden das Bild Gottes. Das wird spannend, wenn wir uns nochmal einen zweiten Text anschauen. Ein Kapitel weiter. 1. Mose 2. Kennt ihr auch an. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Vers 7. Und hier ist wieder Adam im Singular. Adam im Singular. Und es ist eben wieder die Frage, was übersetzt sich da? Übersetzt sich da oben Mann oder Mensch? Also schuf Gott den Mann? Oder schuf Gott den Mensch? Schauen wir mal. Denn, dann geht's weiter. Da ließ Gott der Herr, muss ich umblättern, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm, ja, und jetzt stocke ich, weil das ist jetzt eine deutsche Übersetzung, die ist schlicht falsch, aber ich lese sie mal vor, weil ihr sie alle so kennt. Er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Rippe. So, ich weiß nicht, wie viel wir haben. 16? 8? 2 mal 8? Ach, keine Ahnung. Also, so ungefähr. Also, wir haben eine ganze Menge davon. Und mir haben die, die sich da auskennen, gesagt, so eine Rippe, da kann man auch eine verlieren, kann man immer noch ganz fröhlich leben. Also, so eine Rippe, das ist irgendwie so nett, schon auch gut, aber eigentlich erst in der Summe gut. So eine einzelne Rippe, naja. Das Spannende und Herausfordernde ist, dass im hebräischen Text schlicht nicht Rippe steht, sondern er sowieso nicht, ist ein deutsches Wort. Aber das hebräische Wort, was da steht, ist Zela. Und Zela heißt nicht Rippe, sondern heißt tragendes Seitenteil. Das ist ein Architekturbegriff. Also Gott nimmt von dem Menschen nicht so ein Ripple, was auch egal ist, sondern er nimmt ein tragendes Seitenteil weg. Das hebräische Wort Zela kommt 40 Mal im Alten Testament vor. 37 Mal ist es das Seitenteil des Zeltheiligtums oder des Tempels. Einmal ist es das Seitenteil vom Berg. Zweimal kommt es in diesem Text vor. Es wird nur hier mit Rippe übersetzt. Ich habe die Übersetzer der Elberfelder Bibel angeschrieben und gesagt, warum übersetzt ihr da mit Rippe? Ich habe keine Antwort gekriegt. Ein Freund von mir war damals Dozent im Fachbereich Altes Testament am Albrecht-Bengel-Haus, Uwe Rechberger, Dr. Uwe Rechberger. Ich habe ihm dann gesagt, ich habe gesagt, Uwe, ich bin da gerade auf was gestolpert. Hat er gemeint, ja, habe ich neulich einen Artikel zugeschrieben und hat mir den zugeschickt. Und er hat mir gesagt, auch im außerbiblischen Hebräisch gibt es keinen einzigen Beleg, dass Zela je mit Rippe übersetzt worden wäre. Das ist schlicht falsch. Es gibt eine einzige deutsche Bibel, die ich aber nicht mag, die übersetzt tatsächlich Seite. Und es gibt vereinzelt bei guten Bibeln in den Anmerkungen, kann auch Seite heißen. Das auch ist falsch. Es kann nur Seite heißen. Die spannende Frage ist, wie kommt man hier auf Rippe? Und jetzt kommt also bis dahin könnt ihr das alles überprüfen, nachlesen. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, stimmt einfach. Jetzt kommt meine Interpretation, wie kommt man auf Rippe? Wenn ich hier oben Mann übersetze und sage, Gott bildete den Mann und hauchte und so weiter Atem des Lebens in den Mann. Und dann überlege ich, okay, jetzt schläft der Mann ein. Und jetzt nimmt Gott irgendwas von dem Mann weg, um daraus die Frau zu machen. Ja, jetzt gucke ich mir den Mann an und denke mir, okay, was ja. Es gab im Mittelalter Untersuchungen, ob der Mann vielleicht eine Rippe weniger hat als die Frau. Also, weil, was nehme ich jetzt weg? Aber eigentlich haben mir dann die Mediziner gesagt, wenn ich das schon aufnehmen will und den Mann als Bauplan nehmen will, dann muss ich sagen, er nahm den Brustkorb, den halben Brustkorb. Also, weil die Rippe ist auch kein in sich allein tragendes Seitenteil. Er ist der halbe Brustkorb. Aber wenn ich oben Mann übersetze, dann lande ich bei Rippe. Das macht aber keinen Sinn. Geht auch vom Hebräischen her nicht. Wenn ich oben Mensch übersetze, dann nimmt Gott dem Menschen einen Seitenteil weg, macht aus dem Seitenteil die Frau. Und sorry, der Rest ist der Mann. Also das ist so, wir sind so der Rest, ne? Dann werde ich manchmal gefragt, ja, ist das die halbe Seite? Nein, das ist der kleinere Teil. Aber ich glaube nicht, dass das an der Stelle eine theologische Bedeutung hat. Das heißt, wir haben hier auch im 1. Mose 2 eigentlich eine durchgängige Bestätigung von das, was schon in dem einen Vers im 1. Mose 1 war. Gott schuf den einen Menschen zu seinem Bild. Dieser eine Mensch ist sein Bild. Und er schuf diesen einen Menschen als Mann und Frau. Das Ganze wird auch in der jüdischen Tradition entsprechend bestätigt. Ich lese euch zwei Abschnitte aus der Mishnah. Das ist quasi die jüdische Auslegung zur Tora. Und da heißt es zum Beispiel: Als der Ewige den Menschen schuf, schuf er ihn in seinem Ebenbild. Mann und Frau schuf er ihn, einen Menschen, einzig wie er. An einer anderen Stelle. Der Mensch aber war einsam, hatte kein Gegenüber. Da trennte der Ewige den Menschen in Mann und Frau, einander gegenüber zu sein. Und in der Folge verließ der Mann seine Eltern und folgte seiner Frau, um bei ihr zu sein, um mit ihr wieder ein Leib zu werden, das ein Ebenbild des Ewigen. Ich finde es spannend. Also einfach müssen wir nur einfach ins Hebräische reingehen, dann entdecken wir plötzlich was. Ich nehme eine weitere Sache auf, die ich in dem Text jetzt nicht auf der Leinwand habe, weil ihr werdet es kennen, dass da übersetzt ist als Gehilfin. Also als Hilfe, als Gehilfin. Das Dumme an dem Wort Hilfe, das ist jetzt nicht falsch übersetzt, aber das Wort Hilfe wirkt bei uns immer so, naja, da gibt es jemanden, der ist kompetent und dann gibt es einen Hilfsarbeiter, der kann auch das Kabel anreichen oder den Lappen oder so, aber so, das ist so, ja, sekundär oder weniger wert. Und vom Hebräischen her ist Hilfe richtig, aber man könnte es übersetzen, ist dann nur ein bisschen zu lang, als die Ergänzung, ohne die der andere nicht in der Lage ist, seinen Auftrag auszuführen. Also Hilfe ist hier nicht im Sinne von auch verzichtbar, sondern die Hilfe, die notwendig ist, damit der andere überhaupt seine Sache machen kann. Und ich finde es spannend, weil auch darin kommt genau das Gleiche zum Ausdruck, was schon in Genesis 1 steht, was in Genesis 5 steht, was in Genesis 2 steht. Erst Mann und Frau zusammen. Also die Frau soll den Mann so ergänzen, weil nur in der Ergänzung von Mann und Frau sind sie in der Lage, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Bitte umgekehrt auch. Also die Frau allein braucht genauso die Ergänzung. Ist jetzt nicht so, ja? Also, ja, aber das wird dann spannend. Ich habe gesagt, Geist. Abschluss macht Spaß, macht mir zumindest. Noch ein Hinweis. Atem des Lebens. Und da begegnen mir immer wieder abenteuerliche Theorien, weil Gott hauchte den Menschen an, damit er lebendig wurde. Und dann begegnen mir immer wieder die These, ja, das war die Ruach, das war der Geist des Herrn. Das ist völliger Quatsch. Da steht im Hebräischen Nishma. Nishma ist die Lebenskraft. Das ist die Lebenskraft Gottes, die in allem ist, was lebt. Jedes Tier, jede Blume, jeder Mensch. Alles lebt nur, weil die Lebenskraft Gottes drin ist. Nichts lebt aus sich selbst. Aber es ist nicht die Ruach, es ist nicht der Geist Gottes, es ist nicht Gott selbst. Beziehungsweise nur indirekt. Wenn ihr ein Bild anschaut, dann könnt ihr natürlich sagen, ich erkenne etwas vom Maler in dem Bild. Natürlich, weil jeder Maler hat seinen Stil und seine Art. Also auch wenn ich ein Kunstwerk anschaue, entdecke ich etwas vom Künstler in dem Bild. Aber er selber steckt nicht drin. Also wenn der Künstler noch lebt, dann kann ich mich mit dem Künstler treffen und wir können uns hinstellen, können uns gemeinsam über sein Bild unterhalten, weil der steht neben mir und so. In dem Sinne, Nishma, Lebenskraft. Natürlich ist es eine geniale Erfindung Gottes und ich kann in jedem Geschöpf etwas von dem genialen Schöpfer entdecken. Aber der Schöpfer selber ist nicht drin. Deswegen haben wir in der ganzen Zeit des Alten Testaments diese Situation, dass die Ruach Gottes nur auf einzelnen Menschen ist. Einzelnen Königen, einzelnen Propheten, einzelnen Berufenen. Die Ruach Gottes war eben noch nicht ausgegossen. Das ist tatsächlich erst an Pfingsten passiert und an Pfingsten dann auch nur auf die Gläubigen, nur auf die, die in dieser Verbindung mit Gott leben. Deswegen Odem, Psalm 150, alles was Odem hat, lobe den Herrn, ja natürlich. Alles, was lebt, weil es nur lebt, weil es Gott gibt. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Aber nicht alles, was Ruach. Die tun das hoffentlich eh. Aber hier geht es um alles Leben. Also einfach Hinweis. Letzter Hinweis, ihr seid eine Gemeinschaft, zumindest als Süddeutsche, die aus der Bibellese kommt. Deswegen hoffe ich, dass die meisten von euch die Texte kennen. Und es gibt im Ezechiel 37, die wunderbare Vision, wie der Prophet Ezechiel an das Feld mit den Totengebeinen geführt wird. Und wie dann Schritt für Schritt die Totengebeine sich wieder zusammensortieren, mit Fleisch überzogen werden und so weiter. Aber es ist noch kein Leben drin. Und der letzte Auftrag ist Weissage. Und jetzt wird es spannend, weil an der Stelle kommt die Ruach Gottes hinein. In der endzeitlichen Auferstehung geht es nicht mehr um die Nishma. Die irdische Lebenskraft reicht nicht fürs ewige Leben. Und deswegen in der Prophetie der endzeitlichen Erweckung kommt natürlich die Ruach, weil jetzt geht es ums ewige Leben. Also, wir haben einige spannende Sachen, also dürft ihr gerne nachlesen, nachgucken, einige spannende Hintergründe. Das mir jetzt Wichtige hier ist, für die Bibel ist durchgängig klar, in Gott ist männlich und weiblich. In ihm ist beides und beides gleich ursprünglich. In ihm ist beides. Jetzt kann man sagen, ist doch eigentlich egal. Und ich vermute, dass es Leute unter euch gibt, für die es tatsächlich egal ist. Aber es gibt auch Leute, für die wird es wichtig sein, weil da eine Seite in Gott ist, die es sich lohnt zu entdecken. Also ähnlich wie Vater, Gott als Vater entdecken, wenn ich da keinen Zugang habe, für einige ganz wichtig ist. auch als Weg der inneren Heilung. Genauso wird es auch Leute geben, oder nein, es gibt, und mit Sicherheit auch unter euch, wo es wichtig ist, diese weibliche Seite in Gott zu entdecken und zu merken, ich habe auch da nochmal ein Gegenüber. Ein Gegenüber, das mich versteht und auch ganz anders versteht, als ja, ich es mir bisher bewusst gemacht habe. Eine Frau hat mich nach der Predigt mal angesprochen und hat gemeint, mir ist aufgefallen, dass ich bisher immer irgendwie versucht habe, Gott zu erklären, wie ich als Frau ticke. Gar nicht bewusst. Natürlich nicht bewusst. Aber indem ich wende mich unbewusst eben an einen männlichen Gott, dann zu entdecken, Moment, der versteht mich. Auch als Frau. Weil der wirklich weiß, wie ich ticke. Weil der Frau versteht, von innen. Nicht als ich versuche, Frau zu verstehen und mit allen männlichen Hirnwindungen, die mir möglich sind, versuche ich und ich bleibe immer nur bei einer sehr vorsichtigen Ernährung. Und Gott sagt, hey, ich verstehe es, weil das, was dich ausmacht, ist auch in mir. Und diese Seite Gottes zu entdecken. Sie ist, wie gesagt, verloren gegangen. Sie ist in der Kirchengeschichte verloren gegangen. Wir haben das Ganze mit der Geist übersetzt. Das ist richtig, weil wir übersetzen immer so, dass es in der Zielsprache richtig ist. Also wir übersetzen ja immer in die neue Sprache hinein. Und im Deutschen ist es eben der Geist. Deswegen ist der Geist auch richtig. Was die Theologen nicht gemerkt haben, ist, was damit verloren gegangen ist und wo quasi das Aufgabe der Theologen ist, zu sagen, hey, an der Stelle ist die Übersetzung zwar richtig, der Geist, weil es im Deutschen richtig ist, aber wir müssen hier etwas dazulegen, damit etwas von der Wahrheit, die in Jesu Worten steckt, verstanden wird. Das ist in anderen Ländern teilweise komplett anders. Ich habe einen Freund, der ist gebürtiger Albaner, arbeitet jetzt schon viele Jahre in Deutschland für Jugend mit einer Mission. Und als ich ihm das erzählt habe, hat er gesagt, ja klar ist Ruach feminin. Natürlich ist der Geist feminin, weil im Albanischen, in seiner Muttersprache, ist Geist feminin. Deswegen war für ihn natürlich klar und ja, logisch. Ja. Ich behaupte, dass etliche Fehlentwicklungen in der Kirchengeschichte auf diese, ich sag mal, Teilübersetzung, es wurde richtig übersetzt, aber es fehlt was, zurückgehen. Ein Beispiel. Die ganze Marienverehrung hat angefangen im griechisch- und lateinischsprachigen Teil der damaligen Welt. Also als das weibliche Gegenüber in Gott weggefallen ist, war die Sehnsucht trotzdem da und hat sich dann auf Wegen gebahnt, wo ich sage, nee, das ist nicht so richtig. Ich könnte noch einen Schritt weiter gehen. Auch vieles, was uns im Feminismus und in der Esoterik begegnet, die Verehrung von Mutter Erde. Also es gibt Menschen, die haben ein Gespür dafür, da ist auch, dass es über uns auch ein weibliches Gegenüber gibt. Und als Kirche bieten wir an, der Vater, der Sohn, der Geist. Dann sagen die Leute, die da eine Sehnsucht spüren, da fehlt was. Ja, da fehlt was. Dann müssen wir es den Menschen eben entsprechend wieder anbieten. Oder auch, schwenkt in die kirchliche Tradition, an der Stelle wird auch zumindest immer wieder die Unterordnung der Frau begründet. Und in dem, was ich euch gerade über 1. Mose 1 und 2 erzählt habe, gibt es keine Unterordnung von Mann und Frau. Mann und Frau sollen sich gegenseitig so ergänzen, dass sie gemeinsam den einen Auftrag Gottes erfüllen. Und nur dann, wenn sie sich ergänzen, können sie den Auftrag Gottes erfüllen. In 1. Mose 1 und 2 sind die beiden auf Augenhöhe und bedürfen gegenseitig der Ergänzung. Und dann wird es spannend. Die Unterordnung der Frau kommt erst in Genesis 3 ins Spiel, explizit als negative Folge vom Sündenfall. Nach dem Mann wird deine Sehnsucht sein, aber er wird über dich herrschen. Und es ist ein anderes Herrschen als in Genesis 2. Ihr sollt herrschen über die Erde. Das ist im Hebräischen ein anderer Begriff. Der ist nicht automatisch negativ konnotiert, aber es ist ein anderer Begriff. Das ist auffällig. Die Unterordnung der Frau unter den Mann ist eine Folge, eine explizit negative Folge des Sündenfalls. Es ist nicht im ursprünglichen Willen Gottes begründet. Zweitens, und es wird auch im Himmel nicht mehr so sein. Galater 3,28. Denn in Christus ist nicht mehr Jude noch Grieche, nicht mehr Sklave noch Freier, nicht mehr männlich noch weiblich. Paulus geht zurück auf die Schöpfungsterminologie. Jetzt kann man sagen, hä, da waren immer noch Juden und Griechen, da waren immer noch Sklaven und Freier. Also die Sklaven sind 1700 Jahre später freigelassen und wir haben heute wieder Sklaven. Also das gibt's doch immer noch. Was soll der Satz von Paulus? Und es ist richtig, natürlich gibt es noch Juden und Griechen, natürlich gibt es noch Sklaven und Freier, natürlich gibt es noch Männer und Frauen. Aber das darf in Christus keine Rolle mehr spielen. Ob jemand Jude ist oder ob jemand Grieche ist, darf für die Gemeinde keine Rolle mehr spielen. Ob jemand Sklave ist oder Freier ist, darf in der Gemeinde keine Rolle mehr spielen, weil jede Wertung an der Stelle ist in Christus schon überwunden. Deswegen, sowohl von der Schöpfung her gibt es keine Unterordnung der Frau, sondern eine gegenseitige Ergänzung, als auch im Himmel. Und naja, auch da ein Thema lohnt sich zu erkunden. Ein fast vorletzter Hinweis. Ich denke, einige von euch werden das Buch oder den Film kennen, Die Hütte. Und ich weiß, als der rauskam, gab es einen entsprechenden Streit. Oh, darf man Gott so darstellen? Das ist blasphemisch und was weiß ich nicht alles. Der Film ist tatsächlich auch erstaunlich gut. Hat aber zwei Schwächen. Eine Schwäche ist die Art und Weise, wie die Sarayu in dem Film kommt, also die für die Ruach steht. Das ist so ein liebliches asiatisches Mädchen, nicht sonderlich auffällig, nicht sonderlich störend. So irgendwie so eine nette Beigabe, kann auch wegfallen. Im Buch ist die Sarayu komplett anders. Deswegen eine Leseempfehlung an der Stelle, dieses inzwischen schon ältere Buch Die Hütte mal vorzukramen. Weil das, was der Autor in dem Fall gemacht hat, ist ein ganz, ganz tolles Bild. Und die Sarayu, also die Person, die für die Ruach steht in dem Buch, ist in dem Buch nämlich hochgradig lebendig, gegenüber, dynamisch, kraftvoll, inspirierend, herausfordernd. Also es ist ihm gelungen, ganz, ganz viele, man kann nie alle, aber ganz, ganz viele Seiten von der Ruach auch in dieser Person, der Sarayu, einzufangen. Und überwiegend in dem Buch ist Gott der Vater ja so eine afrikanische Mama, wo sich dann viele drüber aufgeregt haben. Dann gibt's aber eine Szene, in der er als Vater auftaucht. Und ich finde das genial gemacht von dem Autor. Seine anderen Bücher finde ich nicht gleichermaßen gut, aber das Buch finde ich gut. Ich finde es genial gemacht an der Stelle, weil Jesus ist durchgängig Mann. Die Ruach, die Sarayu, ist durchgängig Frau. Und Gott taucht überwiegend weiblich, aber auch mal männlich auf. Das heißt, auch in der Person wird deutlich, in Gott ist beides. Deswegen das tatsächlich einfach als Leseempfehlung. Und eine letzte Empfehlung, weil Thema Herausforderung und welche Herausforderung könnte jetzt sein, will natürlich auch an der Stelle euch nicht ohne mögliche Herausforderung in den Alltag lassen. Ihr habt echt Glück, in meinen Jüngerschaftskursen ist das Pflicht. Dann kriegen die Leute das als eine Woche als Pflicht, dann in der Kleingruppe Austausch, wie ging's dir mit der Übung eine Woche lang? Und ich frage dann beim nächsten Jüngerschaftskurs auch wieder nach. Ein paar Beispiele, wie ging's euch mit der Übung? Ich werde bei euch nicht nachfragen, aber ich empfehle die Übung trotzdem. Und zwar mal eine Woche lang alle eure persönlichen Gebete an die heilige Ruach richten. Oder an die liebe Ruach. Mal eine Woche lang alle Gebete an die heilige Ruach. Auch wenn ihr bisher immer am liebsten Vater sagt oder Jesus oder Sohn oder Herr oder was auch immer, mal eine Woche lang. Das Spannende ist, es wird dann Leute von euch geben, die dann nach der Woche sagen, ja, und? Okay, war nicht wichtig für dich. Aber es ist das Gleiche wie beim Vater. Wenn ich sage, betet mal eine Woche lang zum Vater, dann wird es Leute unter euch geben, die sagen, ja, habe ich gemacht, und? Und es wird Leute geben, die merken, oh, das hat was bei mir in Bewegung gebracht. Mal bewusst diese Seite Gottes wahrzunehmen, hat bei mir nochmal was verändert. Deswegen die Einladung, mal eine Woche lang alle Gebete an die heilige Ruach. Und mal gucken, kommt da bei dir etwas in Gang, verändert sich da was? Oder ist es eben ein Punkt, wo du sagst, da brauche ich gerade nicht wachsen? Es gibt dann ab und zu Leute, die mir sagen, ja, aber zum Heiligen Geist beten darf man doch gar nicht. Gibt kein Beispiel in der Bibel dafür. Das stimmt. Es gibt auch nur zwei oder drei, weiß ich gar nicht mehr sicher, Beispiele, dass zu Jesus gebetet wird. Also wir haben 99,9% der Gebete richten sich an Gott. Deswegen, wenn ihr biblisch beten wollt, dann bitte 99,9% der Gebete an Gott und höchstens 0,1% der Gebete an Jesus, okay? Nein, natürlich nicht. Wir sagen an der Stelle, nachdem Jesus vorgestellt ist, dürfen wir natürlich zu ihm reden. Und für mich ist es genau das Gleiche mit dem Heiligen Geist. Weil wenn Jesus sagt, ich sende euch die heilige Ruach und sie wird euch in alle Wahrheit hineinführen, sie wird euer Lehrer sein, eure Lehrerin sein. Und dann sage ich den Leuten, die sagen, man darf aber nicht zum Heiligen Geist beten, dann ist es so, der Heilige Geist erklärt mir so und so und so. Dann sage ich, Jesus, könntest du dem Heiligen Geist mal sagen, dass ich das und das noch nicht verstanden habe? Und dann höre ich wieder dem Lehrer zu und also, das ist Unsinn. Also wenn der Heilige Geist, wenn die Ruach mein Lehrer, meine Lehrerin ist, dann darf ich auch mit ihr reden. Deswegen die Einladung. Probiert's mal aus. Und wie gesagt, manche von euch werden keine Veränderung merken, bei anderen wird es wichtig. Und ich schließe mit einer weiteren Rückmeldung. Schon beim Zuhören habe ich gemerkt, wie sich was in mir rührt. Und nach der Predigt habe ich zur Ruach gebetet. Und mir sind nur so die Tränen gelaufen, denn ich habe plötzlich gespürt, wie sehr ich sie vermisst habe in meiner Gottesbeziehung. Ich habe nun ein viel tieferes und innigeres Verständnis vom Heiligen Geist. Es fühlt sich an, als würden viele Dinge erst jetzt richtig einen Sinn ergeben und an ihren richtigen Platz rücken. Es ist ein Verständnis, das nicht kognitiv, sondern sehr emotional ist. Ich kann es leider nicht besser ausdrücken. Ich weiß nur, dass sich was verändert hat. Also ich finde, sie hat das toll ausgedrückt. Und an der Stelle gibt es sowohl Männer als auch Frauen. Es gibt Bekannte von mir, die im seelsorglichen Bereich stark arbeiten, die auch bei Männern große Erfahrungen machen, wenn die Männer die Ruach, diese Seite Gottes entdecken. Und wie gesagt, es wird nicht für jeden von euch so sein. Aber ich lade euch ein, es auszuprobieren und mal hinzuspüren. Könnte an dieser Stelle nochmal ein Schatz liegen, Gott näher kennenzulernen. Amen. Wir wollen mit dem Rückenwind Gottes weitergehen. Und bevor ich in die Richtung bete, singen wir das.